Ich war am Montag bei meinen Eltern. Mein Vater hat mir die ganze Zeit, den ganzen halb oder einen halben Nachmittag geklagt, dass er immer schlechter hört. Das Gehörgerät, sagt er, hilft nicht mehr viel. Und der Vater meines Vaters, also mein Großvater, hat vor seinem Tod überhaupt nichts mehr gehört und auch nichts mehr gesehen. Und ich habe so den Eindruck, mein Vater hat davor Angst, dass ihm das auch passiert. Es gibt ja Menschen, die hören trotz Hörgerät schlecht. Und dann wundere ich mich, was die dann doch noch verstehen. Meistens sind das ja so Sachen, die nicht für ihre Ohren bestimmt sind. Und dann frage ich mich, können die nicht hören oder wollen die nicht hören? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei unseren Kindern ist das ähnlich gewesen. Wenn wir ihnen gesagt haben, räum doch bitte dein Kind, dein Zimmer auf, dann waren sie irgendwie taub auf den Ohren. Und wenn wir sie gefragt haben, mögt ihr ein Eis, war klar, wie die Antwort kommt. Das haben sie gehört. Ist das bei uns nicht genauso? Gibt es nicht auch bei uns so Dinge, die wir gerne hören? Und dann gibt es so Sachen, wollen wir gar nicht wissen. Was willst du nicht hören? Und auf welchem Ohr bist du taub? Denk mal drüber nach. Wir beschäftigen uns heute mit einem Bibelabschnitt. Da kommen Worte zum Tragen, die will keiner hören. Und ich sage euch das jetzt schon mal so, dass ihr beim Hören des Bibelabschnitts einfach mal genau darauf achtet, was oder wer will das schon hören, was hier gesagt wird. Wer will das schon hören? Ich lese aus Markus 8, die Christina hat ihre Bibel dabei, das finde ich toll, dürfen auch gerne alle tun. Markus 8, 31 bis 38. Und er, Jesus, begann sie zu lehren. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er sprach das ganz offen aus. Da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm Vorwürfe zu machen. Er, Jesus, wandte sich um, blickte auf seinen Jüngern und fuhr Petrus an, fort mit dir, du Satan, hinter mich. Denn nicht Göttliches, sondern Menschliches hast du im Sinn. Und er rief das Volk samt seinen Jüngern herbei und sagte zu ihnen, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, dabei Schaden zu nehmen an seinem Leben? Was hätte ein Mensch denn zu geben als Gegenwert für sein Leben? Wer sich meiner und meiner Worte schämt in diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Unser Bibelabschnitt zeigt uns Jesus so, wie er ist. Jesus ist offen und ehrlich und er verheimlicht nichts. Er macht also kein Gemauschel. Er spricht auch unangenehme Dinge aus. Ich empfinde das als eine erstaunliche Offenheit, mit der Jesus mit seinen Jüngern zusammen über seinen Tod spricht. Habt ihr schon mal mit eurer Familie über euren Tod gesprochen, wie das mal sein könnte? Es ist das erste Mal, dass Jesus über seinen Tod spricht. Er sagt seinen Jüngern, dass er leiden und sterben wird. Die Obrigkeit wird sich gegen ihn stellen und alle gesellschaftlichen Gruppen werden seinen Tod vorantreiben. Jesus verschweigt das nicht. Aber wer will es hören? Die Jünger hören, wie Jesus sehr offen über seinen Tod spricht, aber das will keiner hören. Petrus schon gar nicht. Er fällt Jesus ins Wort. Er zieht ihn zur Seite und er tut alles, um ihn zum Schweigen zu bringen. Petrus möchte die Jünger schützen und auch sich selbst. Was wird das in den anderen auslösen, wenn Jesus ihnen gesteht, dass er nicht mehr lange zu leben hat? Macht Jesus damit nicht alles wieder kaputt? Jesus spricht davon, dass er sterben wird. Warum tut er das? Will er seine Jünger schockieren? Will er sie herausfordern? Will er sie testen? Nichts von alledem. Jesus möchte seine Jünger vorbereiten, denn das, was auf ihn zukommt, das wird so heftig, das wird so massiv, das wird so unerwartet, das wird so brutal sein, dass seine Jünger daran zerbrechen werden. Jesus bereitet seine Jünger auf seinen Tod vor und er tut das übrigens mehrmals, genau dreimal hintereinander. Jedes Mal übergehen die Jünger diese Information, sie wollen es nicht hören. Jesus bereitet seine Jünger auf seinen Tod vor. Es steht von vornherein fest, dass er sterben muss. Jesu Tod ist kein Zufall, kein Unfall, kein Fehler. Er ist geplant, er ist gewollt. Das ist so, auch wenn das keiner hören will. Ich spitze es nochmal zu. Jesus muss sterben, um uns zu befreien und deswegen ist er Mensch geworden. Jesus nimmt alles auf sich, was wir uns zu Schulden kommen haben lassen. Er übernimmt die Verantwortung für unser Fehlverhalten. Er leidet die Strafe, die uns treffen müsste. Er stirbt unseren Tod und er tut das, damit wir leben können. Jesus musste um unseretwillen sterben. Das will doch keiner hören, oder? Und ich höre schon die Einwände. Was ist das für ein Gott, der ein blutiges Opfer braucht? Das kann doch nicht der Gott der Liebe sein. An einen solchen Gott kann und will ich nicht glauben. Oder? So schlimm kann es doch um mich nicht stehen. Sicher, ich habe meine Fehler, ich habe meine Schwächen, aber die hat doch jeder. Ich gebe mir auch Mühe, große Mühe, das wieder auszubügeln. So schlimm ist das doch alles nicht. Ich krieg das wieder hin. Für mich braucht Jesus nicht zu sterben. Mein Eindruck, wer so denkt, der kennt sich selbst nicht besonders gut. Der Sozialpsychologe Philipp Zimbarbo hat er einen Namen, hat er einen Versuch gemacht. Er hat eine Gruppe Menschen aufgeteilt, die Hälfte in Gefangene, die andere in Wächter, und die Wächter bekamen keine Regeln vorgegeben. Nach einiger Zeit fingen die Wächter an, die Gefangenen bestialisch zu quälen. Wer es nicht glaubt, das ist nachzulesen im Internet und es ist ein deutscher Kinofilm daraus entstanden, aus diesem Experiment. Schau doch mal in dein Herz hinein. Geh doch mal so durch deine Gedanken. Hast du schon jemand mal den Tod gewünscht? Hast du mal jemanden verflucht? Und was findet sich denn sonst noch alles in dir? Was bist du unter gewissen Umständen zu tun fähig? Bist du wirklich so gut, wie du denkst? Bist du wirklich so gut? Dass Jesus für uns sterben musste, das will kein Mensch hören. Aber wenn du das hörst, dann eröffnet sich für dich eine ganz neue Perspektive, ein neuer Blick auf dein Leben. Denn jetzt weißt du, wohin du mit deinen dunklen Seiten deines Lebens gehen kannst. Jetzt weißt du, Jesus ist gestorben, um mir zu vergeben. Er macht mein Leben neu. Er befreit mich zum Leben. Deswegen musste Jesus sterben. Jesus teilt seinen Jüngern mit, dass er sterben muss. Keiner will es hören. Petrus auch nicht. Er nimmt Jesus zur Seite, er redet auf ihn ein, er will ihn umstimmen. Und dann sagt Jesus noch einmal so einen Satz, den Petrus nicht hören will. Fort mit dir, Satan, hinter mich, denn nicht Göttliches, sondern Menschliches hast du im Sinn. Fort mit dir, Satan. Der Satz sitzt. Das ist eine verbale Ohrfeige. Jesus bezeichnet Petrus als Satan. Ich finde, das ist sehr heftig, oder? Das will sich doch keiner sagen lassen. Warum nennt Jesus Petrus Satan? Sicherlich ist Petrus nicht der Teufel in Person, das glaube ich nicht. Aber Petrus versucht, sich gegen den Willen Gottes zu stellen. Und vielleicht, so vermute ich, ist dieser Ruf als Warnung zu verstehen. Pass auf, Petrus, du stellst dich Gott in den Weg. Und so, wie es der Teufel, nur der Teufel es zu tun wagt. Wir hören nochmal hin. Fort mit dir, Satan, hinter mich, mir nach. Jesus schickt Petrus nicht weg, er ruft ihn in die Nachfolge, mir hinterher. Petrus soll sich hinter Jesus einordnen, soll Jesus folgen, so wie er ihm bisher schon gefolgt ist. Petrus soll bei Jesus lernen, was Gottes Wille ist. Dann hören wir ein drittes Mal hin. Nicht Göttliches, sondern Menschliches hast du im Sinn. Ist uns das aufgefallen? Jesus nennt das, was Petrus sagt, nicht teuflisch, sondern menschlich. Dass Petrus seinen Freund und Herrn nicht verlieren will, dass er Jesus nicht sterben sehen möchte, das sind doch keine teuflischen Gedanken. Das ist doch menschlich, oder? Ich kenne leider Menschen, die immer gleich im Teufel vorreden. Ne? Die malen den Teufel immer unnötigerweise an die Wand. Ich glaube, wir schenken ihm damit viel zu viel Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, die er gar nicht verdient. Es genügt, das zu wissen, der Teufel ist gerichtet und entmachtet. Mehr brauchen wir von ihm gar nicht zu wissen. Das Gegenteil von göttlich nennen wir teuflisch. Aber nicht alles, was nicht göttlich ist, ist teuflisch. Jesus bringt eine dritte Kategorie ins Spiel. Ist uns das aufgefallen? Das Menschliche. Das Menschliche ist nicht teuflisch. Es ist aber auch nicht göttlich. Eine ganz neue Kategorie entsteht hier. Und das verschafft uns eine große Bandbreite, die Dinge zu beurteilen, die uns begegnen. Petrus wird zwar Teufel genannt, aber das, was er denkt, nennt Jesus menschlich. Es sind keine teuflischen Gedanken, die er hegt, sondern ganz normale menschliche Regungen. Das sind doch menschliche Wünsche und Vorstellungen. Die sind allerdings auch nicht deckungsgleich mit dem, was Gott will. Menschliche Gedanken sind keine göttlichen Gedanken. Und was bedeutet das jetzt für uns? Wenn du merkst, dass ein Gedanke oder eine Vorstellung nicht dem Willen Gottes entspricht, dann bedeutet das noch lange nicht, dass sie deswegen teuflischen Ursprungs ist. In der Regel wird deine Idee menschlichen Ursprungs sein. Das ist ja nicht weiter schlimm, oder? Es ist eben menschlich, aber es ist zugleich auch nicht von Gott. Und umgekehrt ist es genauso. Nicht jede Idee oder jede gute Erfahrung ist damit schon eine Idee von Gott. Meist wird sie menschlichen Ursprungs sein. Man muss nicht immer gleich alles verteufeln und man muss auch nicht alles Schön und alles Gute für göttlich erklären. Es gibt aber eben auch das Menschliche. Ein Beispiel. Vor ein paar Jahren hat eine Person eine Prophetie über eine Gemeinde ausgesprochen. Sie meinte, dass Gottes Geist auf dieser Gemeinde nicht landen könnte. Und trotzdem, meine ich, entwickelt sich diese Gemeinde gut, soweit ich das beurteilen kann. War jetzt diese Prophetie von Gott oder war sie vom Teufel? Ich würde sagen, weder noch. Diese Person war sehr enttäuscht von dieser Gemeinde und deswegen ordne ich diese Prophetie, wenn sie denn eine war, unter der Kategorie menschlich ein. Kann man ja verstehen, wenn einer enttäuscht ist. Wenn wir das verstehen, dann können wir Phänomene mit einer großen Weite beurteilen. Wir müssen nicht alles verteufeln. Ja? Und wir brauchen auch nicht alles für göttlich zu erklären. Lernen wir von Jesus, dass es auch das Menschliche gibt. Das Menschliche ist menschlich und nicht göttlich, und deswegen wollen wir lernen, das zu tun, was Gott will. Wie lernen wir zu tun, was Gott will? Dann folgen wir der Aufforderung Jesu: hinter mich, mir hinterher, folge mir nach. Wir lernen von Jesus, wir gehen bei ihm in die Schule, und dann werden wir den Willen Gottes erkennen und lernen, ihn zu tun. Jesus sagt Dinge, die kein Mensch hören will. Und eigentlich hat er jetzt schon genug gesagt, oder? Und er setzt noch einen drauf. Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich, wirf dein Leben weg, gib dich auf und folge Jesus. Wenn wir sowas hören, das muss uns doch in den Ohren wehtun, oder? Das wollen wir doch gar nicht hören. Habe ich recht? Wenn wir verstehen, was Jesus da sagt, dann muss in uns sich Widerstand regen. Wir wollen doch unser Leben leben. Wir möchten doch unsere Träume verwirklichen. Wir möchten doch, dass sich unsere Wünsche erfüllen. Und jetzt sagt Jesus, wir sollen auf alles verzichten und ihm hinterhergehen. Wer will das wirklich? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe erlebt und ich erlebe es immer noch, wie fragil, wie zerbrechlich das Leben ist. Eine Unachtsamkeit, ein falscher Tritt und schon zerbricht alles in tausend Stücke. Geht es euch auch so? Luisa ist heute nicht da, aber sie war ja noch bis vor ein paar Tagen im Krankenhaus. Sie war letzten Sonntag wieder im Gottesdienst, also ist über eine Woche her. Es kam zu einer Verkettung unglücklicher Umstände. Und jeder einzelne Auslöser für sich genommen wäre unter normalen Umständen beherrschbar. Aber in der Kombination, wie es da passiert ist, wurde es plötzlich für sie gefährlich und sie musste ins Krankenhaus. Es war kritisch. Und am Freitag kriegen wir die Nachricht, dass unsere Katja mit unserer Enkeltochter in die Kinderklinik geht. Könnt ihr euch vorstellen, was da in uns passiert? Wie zerbrechlich ist so ein kleines Leben? Wie zerbrechlich ist unser Leben? Und was nützen dann all unsere Wünsche und Pläne, wenn irgend sowas in unser Leben hineinbricht? Wenn ich an meine Grenzen komme, wenn ich einknicke, wenn die Kräfte nachlassen, wenn ich mein Leben nicht mehr aushalte, wenn ich es einfach nicht mehr stemmen kann? Jesus sagt, ich habe zwei Optionen, mein Leben zu leben. Er sagt, du kannst dein Leben leben und dich dabei auf deine Fähigkeiten verlassen, dich auf deine Beziehungen und dein Glück vertrauen. Und dann sagt er, wundere aber nicht, wenn das alles dann, aus welchen Gründen auch immer, wenn dir das Leben dann wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Es ist leider so. Wenn du bei dir bleibst, wenn du dich nur um dich selber drehst, wenn du dein eigenes Leben für dich lebst, dann wirst du am Ende mit nichts in den Händen dastehen. Und dann sagt Jesus, aber wenn du dein Leben in meine Hand legst, dann wirst du im Rückblick sagen, wow, was für ein Leben. Trotz allem, wow, was für ein Leben. Was Jesus da sagt, ist ja keine Drohung, mit der ich dich gefügig machen will. Dieser Satz kommt aus seiner Erfahrung. Es ist Lebensweisheit. Und deswegen ist es klug, darauf zu hören. Jesus sagt, wenn du dein Leben festhältst, wirst du es verlieren. Wenn du es aber an mich verlierst, dann gewinnst du es. Warum ist das so? Wenn du dich mit Jesus verbindest, dann bist du mit dem verbunden, der das Leben in Person ist. Jesus ist auferstanden. Er lebt und er macht dich lebendig. Wenn du dich für Jesus öffnest, dann kommt Jesus in dein Leben hinein und mit Jesus die Kräfte, die dein Leben lebendig machen. Dann fließen dir Gottes Lebenskräfte zu. Dann wirst du vital und lebendig, so lebendig, dass aus jedem Knopfloch deines Lebens das Leben heraussprüht. Gott macht dich lebendig. Und da geht es allerdings um ein anderes Leben, als du dir vielleicht vorstellst. Und sollte sich nichts von dem erfüllen, was du dir erhoffst und ersehnst, mit Jesus hast du trotzdem das Leben, das stärker ist als der Tod. Wenn du in der Kraft Gottes lebst, dann lebst du trotz unerfüllter Wünsche. Trotz unerfüllter Wünsche. Und deswegen, gib Jesus dein Leben in die Hand. Verlier dich an ihn. Öffne dein Leben für ihn. Dann wird Gottes Lebenskraft in dich hineinfließen und dich lebendig machen. So lebendig, dass sich der Tod an dir die Zähne ausbeißt. Amen. Jesus, du bist schon manchmal so etwas wie eine Zumutung, wenn du uns Dinge sagst, die wir nicht hören wollen. Du sagst uns, dass wir das Leben gewinnen, wenn wir uns an dich verlieren. Und wir sind doch so, wir hängen doch so an unserem Leben. Wir haben so viele Wünsche und Hoffnungen. Und wir wünschen uns so sehr, dass da so viel davon auch sich in Erfüllung kommt. Und du sagst uns, pass auf, dass dir das Leben nicht zwischen den Fingern zerrinnt wie Sand. Ich danke dir, dass wir eingeladen sind zum Leben mit dir. Und dass du in unser Leben hineinkommen willst und Kräfte des Lebens mitbringst. Lebenskräfte von Gott, die unser Leben lebendig machen. Ich danke dir, dass wir das Leben finden, wenn wir dir hinterhergehen. Wenn wir von dir lernen, was wir tun und was wir lassen sollen. Bitte gib uns den Mut, dir hinterherzugehen und dir zu folgen. Amen. Und wir beten miteinander und füreinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Erinnerung daran, dass Gott mit euch geht und bei euch ist und euch das Leben aus seiner Fülle schenkt, empfangt den Segen Gottes. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.